Runde Sache, der Continental Reifen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Continental Reifen Podcast Runde Sache. Mein Name ist Oliver Forster und vielleicht kennt ihr mich als Sportkommentator oder Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist tatsächlich Anstoß, auch hier im Podcast. Denn heute geht es nicht nur um Mobilität, um Reifen und die Marke Continental, sondern um Fußball. Als Fußballverrückter darf ich mit zwei anderen Fußballverrückten sprechen. Meine Gäste sind Sandro Wagner, der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, und Philipp Siewert, bei Continental Reifen zuständig für Sportmarketing und Sponsoring. Continental ist ja Partner des Deutschen Fußballbundes und Sandro hat sich wenige Wochen vor der großen Fußball-Europameisterschaft Zeit genommen für unseren Podcast. Sandro und Philipp, toll, dass ihr da seid.
Auf jeden Fall.
Hallo.
Ich freue mich auch.
Philipp, zum ersten Mal vor dem Podcast-Mikro. Ich bin gespannt, wie das abläuft bei dir. Na, wir werden sehen. Und wir starten jetzt einfach mal mit unserer Schnellfragerunde, die wir immer am Anfang unseres Podcasts haben. Und es geht los. Also, ihr zwei, lieber auf dem Platz oder auf der Tribüne?
Ich antworte einfach mal als erstes auf dem Platz.
Also früher auf jeden Fall auf dem Platz, mittlerweile fühle ich mich auf der Tribüne auch ganz wohl.
Und wenn er selber kickt, Angriff oder Defensive? Sandro, bei dir ist das wahrscheinlich relativ klar, würde ich
sagen. Ja, nicht mehr. Also mittlerweile, wenn ich Fußball spiele und das ist nicht mehr allzu oft, dann gerne in der Defensive.
Oh ja.
Ich habe in 12 Herrenjahren, glaube ich, keine 10 Tore geschossen. Von daher ist die Antwort auch relativ klar eher Defensive.
Wie ist mit der Regeneration? Es gibt ja dieses berühmte Bild vom Per Mertesacker, glaube ich, in der Eistonne. Eistonne oder Sauna, wie ist es bei dir?
Bei mir ist tatsächlich die Sauna dann das favorisierte Regenerationsmittel.
Bei mir auch auf jeden Fall Sauna, ohne dass ich die Eistonne hier ausprobiert habe.
Die Wärme bringt's, das brauchen wir, großartig. Wenn es mal Konflikte gibt, klare Ansage oder doch das diplomatische Geschick?
Puh, ich würde sagen, eine klare Ansage mit einem diplomatischen Geschick. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus.
Moderne Menschenführung, mit Anführungszeichen.
Wenn du das so formulieren möchtest, unterschreibe ich das.
Ich denke, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Ich bin schon ein großer Freund von Diplomatie, aber gerade auf dem Sportplatz, da brauchst du mal klar ansagen.
Lieber zu Fuß oder mit dem Rad?
Mit dem Fahrrad.
Auf jeden Fall Fahrrad.
Und lieber mit dem Auto oder mit der Bahn?
Ganz klar mit dem Auto.
Ich glaube, als Continentaler wäre hier die richtige Antwort Auto, aber ich muss schon zugeben, dass ich sehr, sehr gerne Bahn fahre.
Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt habt ihr also schon mal ein bisschen was über Sandro und Philipp erfahren. Sandro, dich kennt man einfach. Top-Stürmer, Top-Fernsehexperte, Top-Trainer. Also einfach nur großartiges Imaging betrieben in den letzten Jahren.
Ja, weiß ich nicht, ob das Imaging ist, machen wir darüber weniger Gedanken. Aber vielen Dank für das Lob. Ich glaube, dass ich mir über die Jahre im Fußball auf verschiedenen Ebenen schon einen Namen gemacht habe. Dann ist natürlich Fußballspielen das eine. Wenn man gut Fußball spielen kann, sieht man es auch nicht als so schwierig an. Also für mich ist es normal gewesen, ordentlich zu spielen. Als Experte war das auch schön, muss ich sagen, weil es auch nochmal die Medienwelt ein anderes Bild oder auf die Medienwelt geworfen hat und mir auch einen super Einblick gegeben hat, auch für meine Trainerkarriere, die ich natürlich jetzt auch ordentlich gestartet habe und da aber auch die allerhöchsten Ansprüche habe.
Von dem her sind es ordentlich gestartet. Im Megafokus jetzt über 10 Millionen Zuschauer mit der deutschen Nationalmannschaft.
Ja.
Natürlich nochmal ein ganz anderer Push wahrscheinlich. Also trotz deiner großen, unbestrittenen Prominenz wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher gucken, wie das alles losging bei dir. 2007 war dein erstes Bundesligaspiel für die Bayern gegen Hansa Rostock. Du wurdest eingewechselt, 87. Minute für Miroslav Klose. Hast du noch besondere Erinnerungen an dieses Spiel? Klose hat zweimal getroffen, Luca Toni einmal, Ottmar Hitzfeld war dein Trainer und dann ging's drauf.
Ja, tatsächlich hat mich das vor ein paar Monaten auch mal jemand gefragt, wie da so die Gefühlslage war und die Erinnerung. Ich habe an diesen Tag keine einzige Erinnerung. Also ich kann mich an nichts erinnern. An kein Hotel, an kein Spiel, an keine Emotionen bei der Einwechslung, gar nichts. Ich habe viele Emotionen in gewissen Spielen, aber an dieses Spiel tatsächlich gar keins. Weil das erste Bundesligaspiel, davor hatte ich ja schon mein erstes Profispiel für Bayern im Ligapokal. Den gab es damals noch gegen VfB Stuttgart. Und da habe ich dann neben Franck Ribéry zum Beispiel starten dürfen. Und da haben wir in Stuttgart gewonnen und ich habe mein erstes Tor gemacht. Da habe ich Emotionen. Das war für mich eigentlich so der Start. Das erste Bundesligaspiel, das war dann irgendwie auch überraschend. Und habe da gar keine großen Erinnerungen, die ich dir jetzt oder die ich hier teilen kann. war bestimmt schön und wertvoll, aber was kann Besonderes. Ich jetzt nicht mehr wiedergeben.
Wenn die Statistiker das rausholen, dann ist es ja immer irgendwie was Besonderes. Aber es folgten ja dann fast 400 weitere Profispiele für Duisburg, Bremen, Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt, Hoffenheim und natürlich für den FC Bayern. Du hast 8-mal für die U21-Nationalmannschaft und 8-mal für die A-Nationalmannschaft gespielt und bist mit Bayern 3-mal deutscher Meister geworden. Dann hast du 2020 gesagt, es reicht mir, Schluss, aus, Karriereende. Wieso überhaupt? Du warst da 33, hättest also noch ein paar Jahre spielen können.
Ja, erstmal die Statistik, da muss ich nochmal korrigieren. Ich hatte auch noch in China eine Station mit Tianjin und Bayern München ja zum Ende nochmal meiner Deutschlandkarriere. Ich glaube, immer noch ein Rekord, was Ablöse angeht für Ü30 deutsche Spieler. Das sind schon wichtige Themen für mich nochmal gewesen. Habe im DFB 2 Turniere gespielt. 2-mal gewonnen, U21 Europameister und 2017 Confed Cup. Ne? Warum ich aufgehört habe, war dann ein Mix aus vielem, ehrlicherweise. Körperlich ja, auch definitiv. Also ich habe schon starke körperliche Probleme, Arthrosen, Bandscheibenvorfälle, wo ich jetzt auch merke, wenn ich Sport mache, dass da nicht mehr viel geht. Und ich wollte eigentlich auf höchstem Niveau aufhören. Und in meinen Augen habe ich bei Bayern München auf höchstem Niveau aufgehört und wollte dann nicht mehr zu einem etwas kleineren Bundesligisten. Das aus sportlicher Sicht und familiärer Sicht, da gibt's ja auch noch einen Menschen und eine Familie hinten dran. Und die hat dann auch gesagt, es reicht mit dem Umziehen. Wir bleiben jetzt an einem Standort erstmal für ein paar Jahre. Und daran habe ich mich dann auch gehalten, weil ich ein braver Ehemann und Vater bin.
Sehr stark. Nach der Karriere, also nach der Spielerkarriere, bist du ja direkt Jugendtrainer beim DFB geworden, dann gefeierter Aufstiegstrainer in Unterhaching. Die erzählen ja heute noch in den größten Worten, die ich auch als Journalist je über einen Trainer gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen, in Unterhaching über dich. Du warst beliebter TV-Experte bei The Zone und dann eben beim ZDF und seit September dann also Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Das ging schon jetzt alles richtig flugs, richtig schnell und Schritt für Schritt auf der Leiter wieder nach oben.
Ja, Schritt für Schritt würde ich unterschreiben. Schnell fühlt sich gar nicht so an, weil dahinter wirklich harte Arbeit steckt. Also es ist nicht so, dass man da mit seiner Aktentasche in der Früh hinläuft und das funktioniert alles von selber. Gerade das Thema Unterhaching war unfassbar anspruchsvoll. Also das waren sehr, sehr viele Dinge, Strukturen, die wir da neu geschaffen haben. Ich ja nicht alleine, es ist ja ein Teil. Ich sehe mich immer als Teammitglied und das sind nicht nur Floskeln, sondern ich liebe es, im Team zu arbeiten. Und ich weiß, glaube ich, vielleicht einer meiner Stärken, dass ich weiß, was ich kann und vor allem, was ich nicht kann. Und das, was ich nicht abdecken kann, habe ich mir dazu geholt.
Aber die kriegen ja feuchte Augen. Also Manni Schwabel, der ganz große Macher ist bei Unterhaching, der erzählt, der blüht auf, wenn er über dich spricht.
Das freut mich natürlich. Das ist ja immer wünschenswert, wenn dann irgendwann der alte Arbeitgeber, der alte Chef positiv von einem spricht. Im Fußball mache ich mir jetzt auch keine, sage ich mal, zu große Illusionen. Es wird bestimmt mal auch Situationen geben, die dann auch mal unschöner werden. Das wird jetzt mal vergessen. Ich habe ja auch als Spieler nicht ganz so tolle Situationen erlebt. Ich habe in meiner Jugend bei Bayern, glaube ich, habe ich noch nie erzählt, U16, U17 und U19, 3-mal sogar war ich kurz vorm Rausschmiss, hört sich so negativ an, wenn man was angestellt hat, sondern einfach sportlichen Rausschmiss. Du wirst ja dann in NLZs immer wieder, gibt's ja die Ampelkarte, gelb, grün, rot. Bei mir war schon oft gelb zu rot. Rot war auch einmal, wäre ich fast zu Nürnberg gewechselt in der U19. Von dem her versuche ich wirklich, ob es gut läuft oder schlecht läuft, immer auf der gleichen Frequenz zu sein. Ich habe für mich, wenn man so möchte, das modern ausdrücken möchte, einen Hashtag und der ist einfach normal bleiben. Einfach normal bleiben in diesem verrückten Außenwelt, dieser verrückten Business, wo ich Gott sei Dank arbeiten darf. Ich liebe Fußball, bin sehr dankbar, aber für mich normal bleiben ist an aller oberster Stelle.
Kannst du auch unterschreiben, oder Philipp, mein zweiter Gesprächspartner. Hashtag normal bleiben finde ich sehr, sehr geil, sehr, sehr cool.
Auf jeden Fall.
Du bist auch als Fußballtrainer aktiv, allerdings im Amateur- und Jugendbereich. Mich interessiert aber, Philipp, erstmal, was machst du beruflich? Was ist dein Job bei Continental?
Ja, bei Continental bin ich seit Oktober letzten Jahres im Marketing, im Reifenersatzgeschäft Deutschland unterwegs und darf mich da um die Themen Sportmarketing und Sponsoring kümmern. Und mache das jetzt seit einem halben Jahr mit sehr, sehr viel Spaß und Leidenschaft. Wir haben verschiedene Partnerschaften, unter anderem mit dem DFB. Wir sind Partner von der deutschen A-Nationalmannschaft, von den Frauen und auch von der U21. Wir sind seit vielen, vielen Jahren Partner von Hannover 96. Und wir haben noch den Deutschen Skiverband, auch als großen Partner, viele weitere Partnerschaften. Und da gibt's einfach viele Themen, die es zu koordinieren gibt. Das mache ich nicht alleine, das mache ich gemeinsam mit dem ganzen Team, mit dem ganzen Marketing-Team. Aber es geht für mich darum, dass ich die ganzen Rechte auch entsprechend aktiviere und macht mir viel Spaß.
Und voller Freude, das habe ich schon mitbekommen. Also wenn einer so strahlt in seinem Job, großartig. Wichtig natürlich bei so einem Job, man muss irgendwann mal eine Ausbildung machen. Was bringst du für eine Ausbildung da mit auf die Straße?
Ja, ich habe bei Continental meine Karriere tatsächlich auch begonnen. Ich habe da ein duales Studium absolviert, 2009 bis 2012, habe dann erstmal ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt. Und für mich war es schon immer, dass ich auch eine gewisse Verbindung zum Fußball und zum Sport hatte und habe dann nach einigen Jahren noch berufsbegleitend den Master in Sportmanagement gemacht und ja, hat sich ausgezahlt, denn jetzt bin ich tatsächlich auf einer Position, die mir sehr viel Spaß macht.
Wir hören ja nur im Podcast, also wenn man deine Augen sieht, dann sieht man das Strahlen mit dieser Position. Also du bist dein ganzes Berufsleben bei Continental durchgehend geblieben.
Genau, also ich habe meinen Weg bei Continental begonnen und Continental ist für mich ein super Arbeitgeber, habe da sehr viel Freude. Ich habe begonnen bei der Vergölz GmbH, das ist eine Tochtergesellschaft von der Continental, habe da meine ersten Berufsschritte gemacht und bin dann aber nach ein paar Jahren zur Mutter gewechselt in den Continental Konzern und da bin ich geblieben und ich plane auch derzeit nicht, woanders.
Nee, das er ist quasi der Thomas Müller von Continental.
So sieht es aus. Ne?
Aushängeschild schon immer da gewesen.
Und bei der Premiere unglaublich locker und relaxed jetzt bei uns im Podcast. Das ist großartig, wunderbar. Und fußballverrückt bist du auch noch, natürlich.
Ich glaube, jeder, der mich kennt, der würde das schon von mir behaupten. Also ich spiele eigentlich oder bin im Fußball aktiv, solange ich denken kann. Habe wirklich als kleiner Junge dann auch angefangen zu kicken. Damals noch in Kiel. Ich komme auch aus Kiel. Ich habe dann viele Jahre gespielt, bis hoch in die alte Herren noch vor ein paar Jahren. Hab dann aber auch als Schiedsrichter zwischendurch aktiv, hab viele Jahre auch gepfiffen, hab dann wollte für mich neue Schritte gehen und bin dann als Jugendtrainer aktiv geworden. Mein Vater war Jugendleiter bei uns im Heimatverein und dann wollte ich nach dem Abitur was Neues probieren. Das waren so meine ersten Trainerschritte in der G- und F-Jugend und das hat mir dann wirklich sehr viel Spaß gemacht und dabei bin ich dann auch geblieben, habe angefangen, die ersten Lizenzen zu machen, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue. Aber so kam ein Schritt nach dem anderen. Irgendwann habe ich dann die Chance bekommen, mal ein Jahr auch im NLZ arbeiten zu dürfen, bei Hannover 96 als Co-Trainer in der U19-Bundesliga. Und ja, so bin ich immer dabei geblieben. Jetzt vor einigen Jahren habe ich dann selber auch Nachwuchs bekommen. Dann war es irgendwann schwer für mich noch mit Beruf wirklich 4-5 Mal auf dem Platz zu stehen. Bin dann quasi von der Seitenlinie eher in eine administrative Tätigkeit gewechselt. Bin jetzt Jugendleiter bei meinem Verein, was mir auch sehr viel Spaß macht, weil man einfach sehr viele Kontakte und sehr viel Austausch hat. Da bin ich jetzt noch aktiv. Ansonsten bin ich noch DFB-Stützpunkttrainer. Und habe auch das
Glück. In Hannover der Tag länger. Mehr aber, Stunden.
Ja, habe noch das Glück, dass ich ab und zu als Co-Trainer bei der Niedersachsen-Auswahl dabei sein darf und da ein paar Lehrgänge mitmachen darf. Von daher, Fußball ist schon ein sehr, sehr großer Teil in meinem Leben und dass ich das jetzt dann noch mit meinem Job verbinden kann, ist natürlich optimal.
Und wenn wir über Erfolge bei Sandro gesprochen haben, auch bei dir, gab es einen ganz großen Erfolg, würde ich sagen, als Co-Trainer, wenn ich mich richtig erinnere, 2016, Junioren-DFB-Pokalfinale und dann hast du den Pokal mit hochgehalten.
Genau, das war mit Sicherheit für mich der größte Erfolg meiner sportlichen Karriere. Damals das Pokalfinale mit den A-Junioren von Hannover 96 im Finale.
Klasse, wirklich. Sandro, du bist wahrscheinlich froh, dass es auch bei Continental Leute gibt, die wie Philipp so richtig was vom Kicken verstehen.
Ja, tatsächlich hat mich das auch beeindruckt, dass so viele doch Fußballbezug haben von den Mädels und den Jungs. Also wirklich cool. Habe ja auch beim DFB-Training dann schon mal den einen oder anderen noch gesehen aus dem Team und auch die Kinder sind fußballbegeistert. Da waren echt auch ein paar Trikots, die zu unterschreiben waren. Also das ist schon schön zu sehen, dass der Fußballbezug, der Sportbezug im Allgemeinen bei Continental so groß geschrieben wird. Und das ist ja auch das Schöne, weil wenn man das nur von außen oberflächlich betrachtet, ist Fußball Fußball, ja. Aber wenn man mal in die Tiefe schaut, wenn ich dann höre, ehrenamtlich Jugendleiter oder wahrscheinlich kriegt er sehr viel Geld dafür, aber sagen wir einfach mal ehrenamtlich Jugendtrainer. Und das sind einfach Themen, die so wichtig sind. Ich sehe es auch meinen Kindern, denn dann spielen im Dorfverein und die Trainer, was sie dann Zeit opfern für gar keinen Betrag. Und das ist das Elementare. Und da geht es gar nicht drum, um nur Fußball. Das ist ja auch im Turnen oder Skifahren, egal was. dass die Kinder einfach rauskommen von zu Hause, zusammen eine Interaktion haben, an der frischen Luft sind oder einfach allgemein Sport machen und um diese soziale Entwicklung. Und das ist das und das Elementare, dass sie weg sind von diesen blöden Handys im Kindes- und Jugendbereich oder dass man sie zumindest viel wegzieht. Und das ist so viel Ehrenamt entscheidend. Und das ist mir die letzten Jahre ehrlicherweise nochmal ganz anders bewusst geworden. Und deswegen ist es schön auch, das bei Continental zu sehen.
Absolut, also Sponsorings sind nicht wirklich günstig, aber für uns einfach ein sehr, sehr großer Mehrwert, auch in der Zusammenarbeit mit dem DFB. Für uns ist das eine super Ergänzung in unserem Marketingportfolio. Für uns ist einfach das Thema Markenbekanntheit sehr, sehr wichtig, weil wenn wir ehrlich sind, Reifen sind ein sehr abstraktes Produkt. Nicht viele Leute kennen sich gut aus mit Reifen, sondern sie kaufen Reifen, wenn sie neue Reifen brauchen. Und ich glaube, jeder kennt das bei uns auch in dem Kaufentscheidungsprozess selber. Wenn er von einem Produkt nicht so viel weiß, dann geht es auch viel um Vertrauen. Und ich glaube, man vertraut immer auch in Marken, die man kennt. Von daher ist das Thema für Markenbekanntheit für uns einfach sehr, sehr wichtig. Und das können wir sehr gut über das Thema Sponsoring, aber auch Partnerschaften wie halt mit dem DFB transportieren. Und dazu kommt einfach, dass Reifen auch oft kein wirklich emotionales Produkt ist, also nichts, mit dem man wirklich viel verbindet. Aber wir können mit tollen Erlebnissen gemeinsam mit unseren Kunden, aber auch mit Endverbrauchern eine emotionale Verbindung mit unserer Marke herstellen. Und das ist für uns einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das lässt sich einfach sehr gut über den Sport transportieren. Und deswegen sind wir seit so vielen Jahren auch schon im Sponsoring und Sportsponsoring aktiv.
Kannst du ruhig sagen, wie lange? Also
es sind schon über 100, Jahre. Ich glaube, wer den die treuen Podcast-Hörer von Runde Sache, die haben den Podcast von Timo Röbbel und Celia Sasic gehört. Und da hat Timo ja einiges über die Historie gesagt. Also wie gesagt, schon seit, ich glaube, 1899 auch als Partner von Hannover 96 aktiv. Und ja, das Engagement zieht sich bis heute. Und ich glaube, das zeigt auch, dass es für uns, für unsere Marke und für unser Unternehmen großen Mehrwert hat.
Und natürlich immer wieder auch bei den ganz, ganz großen Turnieren, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Sehen wir denn jetzt das Continental-Logo auch auf den Werbebanden bei der Europameisterschaft, bei der Euro 2024, jetzt im Sommer?
Eine Bandenpräsenz werden wir in diesem Jahr nicht haben. Wir waren bei den letzten großen Turnieren waren wir immer Partner des Veranstalters, der UEFA und der FIFA. Das sind wir in diesem Jahr nicht. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Partnerschaft mit dem DFB einzugehen und die Nationalmannschaft gemeinsam auf dem Weg vor der EM, aber auch während der EM
bis
dann zu begleiten.
Finale bis zum großen Finale und so weiter, ne?
Das ist das Ziel. Ich glaube, da hoffen wir alle drauf. Und da werden wir bei Continental auch alle Sandro und der deutschen Nationalmannschaft die Daumen drücken.
Ja, also wenn wir da im Finale stehen, dann stelle ich mir, glaube ich, einen Reifen neben die Trainerbank.
Ich glaube,
war das eine gute Partnerschaft.
Zum Glück nehmen wir das auch. Ja.
Also wenn wir im Finale sind, das kriege ich durch mit dem DFB, dass wir da einen Reifen daneben stellen.
Sandro, du hast als Spieler ganz unterschiedliche Sponsorenlogos auf dem Trikot gehabt und auf dem Trainingsanzug. Was hast du bisher für einen Eindruck von Continental? Du warst ja neulich auch in einer Werkstatt und hast dir die ganze Sache mit Rädern und Reifen mal aus der Nähe angeschaut.
Ja, also ich muss sagen, ich habe eh schon einen Bezug zu solchen Themen. Ich bin gerne beim Reifenwechsel, ich kann ihn leider nicht selber, das nicht, aber ich bin schon gerne irgendwie dabei. Ich frage auch nach, was das genau für ein Produkt ist. Das interessiert mich schon, allein auch so aus Sicherheitsgründen, wenn wir mit der Familie wegfahren und dann ist mir schon wichtig, was man da für Schlappen drauf hat. Und deswegen habe ich da schon Bezug gehabt und auch in der Werkstatt, das war ein cooles Erlebnis, weil ehrlicherweise auch für mich jetzt sag mal im Trainer oder wenn man eine gewisse Führungspersönlichkeit sein möchte, Leadership, wie man das jetzt heutzutage nennt, dann ist es in der Werkstatt nichts anderes wie auch in der Fußballmannschaft. Und da ging es auch darum, um zusammenzuhelfen, um als Team zu agieren. Und das war auch echt auch nochmal schön zu sehen, dass auch eine gute Stimmung, ein guter Spirit sich dann auch widerspiegelt in der Leistung. Also von dem her war das auch ein Mehrwert für mich.
Hast du vielleicht Ähnlichkeiten zwischen einem Fußballteam und der Mannschaft in der Werkstatt bei Continental bemerkt, was Teamarbeit angeht? Oder sind das zwei völlig verschiedene Welten, kann man die überhaupt nicht vergleichen?
Nee, kann man super vergleichen. Also da waren ganz viele coole Beispiele. Also erstmal spielen die zusammen in der Mittagspause immer Kicker in der Werkstatt. Das heißt, die haben da auch einen Bezug, was ihnen Spaß macht. Da könnte sich jetzt auch jeder zurückziehen und an seinem Handy spielen. Nee, die essen ganz schnell. Das Essen wird zum Beispiel von jemandem gemacht, der dort über Jahrzehnte gearbeitet hat und dann auch dort jetzt einfach noch dazukommt, weil er Spaß hat an der Truppe und kocht dann immer was. Ist zwar ein sehr einfältiges Menü, was ich gehört habe, aber die Jungs, denen schmeckt's. Also es gibt Montag bis Mittwoch immer Tortellini und Donnerstag, Freitag die Currywurst, aber für kleines Geld und die Stimmung ist gut. Und das sind alles wichtige Aspekte. Neben dem Inhalt, neben dem, wie wechsle ich vielleicht den Reifen schneller oder anders, ist wie spielen wir mit Dreierkette, Viererkette, ist das Elementare der Baustein, ist die Stimmung und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist in der Werkstatt, ist eins zu eins das gleiche wie bei uns im Fußball.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Details rein. Das klang ja eben auch schon mal an, der DFB und Continental, das ist eine gute, eine tolle Partnerschaft. Was macht eigentlich so eine Partnerschaft zwischen Sportverband und Unternehmen aus, Philipp?
Für uns ist es einfach ganz wichtig, auch bei der Auswahl unserer Partnerschaften, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir gemeinsame Werte haben, für die wir stehen. Und das ist bei Continental und dem DFB absolut gegeben und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, den Weg gemeinsam mit dem DFB zu gehen.
Gemeinsamkeiten, das ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja beide Erfahrungen als Jugendtrainer gemacht, das haben wir ja schon diskutiert. Wie wichtig ist der Fußballnachwuchs oder wie wichtig ist Sport für junge Menschen, Sandro?
Ja, ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. In meinen Augen elementar, weil ich glaube, wenn man jetzt mal oder jeder Familienvater so die eigene Schule durchgeht, dann sich die Mädchen und Jungs anschaut, dann sieht man schon, wer viel im, sag ich mal, nicht schulischen Bereich Aktivitäten hat, in dem Sportbereich. Da meine ich gar nicht Fußball, das ist wirklich querbeet, wer zusammen was unternimmt, wer quasi auch einen Halt hat neben der Familie und neben Schule, weil es gibt ja auch einen Halt. Du hast einen sozialen Austausch, du hast geregelte Abläufe und du hast auch eine Zugehörigkeit und du hast klare Ziele, für die du kämpfst im Sportlichen. Und klare Ziele können auch wirklich nur sein, dass wir uns als Truppe finden. Es muss nicht sein, erster Platz zu werden. Das ist auch ein schönes, klares Ziel. Also so breit gefächert für mich wirklich, ich gebe Kindern, glaube ich, schon als Familienvater, wir als Eltern, relativ viel Freiheiten, wirklich schulisch Freiheiten, auch mal zu Hause gewisse Freiheiten, aber für mich ist wichtig Sport. Sport, jeder muss eine Sportart machen. Meiner großen Tochter bin ich da noch am Kämpfen, die reitet, weiß ich nicht.
Ist kein Sport, oder?
Ja, weiß ich nicht. Nein, natürlich ist es ein Sport, aber da habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bezug dazu, aber auch gut.
Wenn wir bei jungen Spielern sind, auch in der Nationalmannschaft gibt es ja die ganz Jungen, wie Florian Wirtz oder Jamal Musiala. Worauf achtest du jetzt besonders, wenn man junge Spieler, also so junge Spieler coacht? Muss man da anders ran als an einen Manuel Neuer oder Thomas Müller beispielsweise?
Ja, ähnlich wie der Philipp, der auch mit seinen Leuten anders spricht, mit jedem individuell. Also es ist so individuell. Du sprichst mit einem vielleicht 30-jährigen, 35-jährigen Spieler oder 37-jährigen, wenn Manu ist älter als ich oder 38, anders als mit einem Flo Wirtz. Inhaltlich muss es immer klare Ansprache sein, eine ehrliche Basis sein, die ist bei jedem gleich, aber natürlich hast du auch andere Anker. Ja, mit einem Josh Kimmich, der hat auch 4 Kinder, kannst du einfach über familiäre Themen schon mal den Anker finden. Mit Jamal oder Flo ist es dann vielleicht etwas Lustigeres zum Auftakt. Also das kann man so nicht pauschal festlegen, aber das Individuelle ist, glaube ich, im Vordergrund. Und das ist auch das Schöne an dem Beruf, dass du einfach, sind ja meistens, denkt mir immer nur Trainer-Spieler. Trainer-Spieler, ich weiß gar nicht, wie hoher Prozentsatz das ist, aber du hast mittlerweile als Trainer so viele Leute, die du auch handeln musst. Ob das Teammanagement ist, Physiotherapie, Zeugwerte, Funktionäre ist auch ein Riesenpunkt. Ich glaube, die meisten Trainer mittlerweile kommen ins Straucheln, weil sie Probleme mit ihren Vorgesetzten haben, weil da einfach auch eine schwierige Basis ist. Ist schon ein sehr komplexes Thema mittlerweile, ja.
Komplexes Thema, mit trotzdem viel Spaß, mit viel Gemeinschaft, mit viel Respekt, wahrscheinlich auch im Amateurbereich unglaublich wichtig. Lass uns mal ein bisschen auf die Gemeinsamkeiten von den Arbeitgebern kommen zwischen DFB und Continental. Sandro, Gewinnermentalität könnte da vielleicht so eine Idee sein, ne? Beide streben nach dem Maximum.
Ja, also ich versuche da, das ist jetzt ehrlicherweise meine private Meinung, da ist Continental für uns ein Vorbild vom DFB, weil ich glaube, dass ihr in eurem Marktbereich über Jahre hinweg super erfolgreich seid und wart und auch sein werdet. Da ist der DFB gerade schon an einer Stelle, wo er wieder ins gute, erfolgreiche Fahrwasser finden muss, egal in welchen Bereichen. Herren-Nationalmannschaft, Frauen-Nationalmannschaft, Jugend-Nationalmannschaften haben jetzt einzelne gute Erfolge gehabt. Aber ich glaube, als DFB müssen wir schon wieder hinkommen, neben all den Strukturen gewinnen zu wollen, diesen Hunger zu haben auf totalen Erfolg. Und natürlich ist es sehr komplex, wenn du von außen auf den DFB schaust. Habe ich ein Auge von außen.
Ich war ganz frisch dabei.
Naja, genau. Und das behalte ich auch bei, dass ich kritisch bleibe. Und das ist nicht einfach, weil du gewisse Strukturen und Reformen, die kannst du nicht beim DFB sagen, das machen wir jetzt so und wir gehen jetzt in diese Richtung, weil mit den Verbänden, mit den ganzen Landesverbänden, das sind schon größere Räder, die du drehen musst und Schleifen, die du drehen musst, um gewisse Sachen umzusetzen. Aber im Fußball, A-Nationalmannschaft habe ich schon angesprochen, da müssen wir einfach wieder in den Performance-Bereich kommen. Das war jetzt zu viel Turniere, zu viel Länderspiele, nicht gut, aus gewissen oder aus verschiedensten Gründen. Das ist übrigens nicht immer nur der Trainer oder der Sportdirektor, sondern oder der Spieler, es ist in gewissen Ebenen. Und da müssen wir mehr Hunger, mehr Performance reinkriegen. Und das ist das Wichtigste, jeder muss klar sein, dass wir als Nationalmannschaft einfach Diener sind. Wir sind Diener unseres Landes. Wir sind ein Aushängeschild und wir müssen unser Land so gut wie möglich repräsentieren. Und da muss ich alles unterordnen, jede kleine Eitelkeit. Und das ist mir extrem wichtig. Und ich glaube, man hat das auch gesehen jetzt beim letzten Länderspiel, dass der Kader anders ausgesehen hat. Und das ist der einzige Weg. Die besten Spieler, die hungrigsten Spieler für Deutschland. Alternativlos.
Diener unseres Landes für die wichtigste Mannschaft unseres Landes mit Sicherheit. Ne? Gewinnermentalität, das steht bei euch in den Unternehmenswerten irgendwie mit drin?
Absolut.
Auf Englisch, ne, glaube ich.
Passion to win, sagen wir als internationaler Konzern. Aber es ist etwas, was für uns ganz, ganz wichtig ist und was uns, glaube ich, auch über die letzten Jahre ausgezeichnet hat. Wir haben einen extrem hohen Qualitätsanspruch an uns, an unsere Produkte, aber auch an unsere Services, die wir für unsere Kunden anbieten. Es ist für uns extrem wichtig, dass wir auch in Zukunft, und ich glaube, dass wir da jetzt momentan ganz gut unterwegs sind, aber dass wir auch in Zukunft die Nummer eins sind, was die Kundenzufriedenheit unserer Kunden angeht. Und dafür geben wir jeden Tag alles. Und da ist es bei uns im Unternehmen auch so, dass jeder versucht, jeden Tag sein Bestes zu geben, an seine Leistungsgrenze zu kommen. Und damit wir genau diese Ziele erreichen und um unseren eigenen Qualitätsanspruch zu erfüllen. Und ich glaube, dass wir da in den letzten Jahren einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Ich glaube, man darf sich auf gewissen Erfolgen da nicht ausruhen, sondern man muss immer mehr wollen, vielleicht die eigene Leistungsgrenze auch ein bisschen verschieben und dann kann man erfolgreich sein. Und dafür geben wir jeden Tag Vollgas.
Und das alles irgendwie mit Respekt, mit Fairness, mit Leidenschaft. Wir sind damit im Prinzip auf der oberen Ebene der gemeinsamen Werte und Visionen. Gibt es auch auf der menschlichen Ebene Dinge, die möglicherweise ähnlich sind zwischen dem DFB und Continental, also zwischen einem Verband und so einem großen Weltunternehmen? Konkret, was verbindet die Kabine in der Münchner Arena mit einem Büro in der neuen Continental-Unternehmenszentrale in Hannover? Philipp, was meinst du?
Ich war noch nie in der Münchner Kabine, also vielleicht muss ich also, da erst...
Wie sieht's da aus?
Ich glaube, da kann der Philipp wahrscheinlich die Schnittstelle besser erklären, weil eine Kabine in der Allianz Arena ist nicht anders wie eine Kabine bei Hannover in der U19 oder in der Kreisliga. Ehrlicherweise, die ist vielleicht ein bisschen schöner, ein bisschen mehr Angebot an Früchten und reichhaltigen Getränken, ansonsten ist das Gleiche.
Naja, also ich glaube, was am Ende wirklich die große Gemeinsamkeit ist, ist das Thema Gemeinschaft. Ich bin jetzt seit 6 Monaten im Marketingteam. Das ist etwas, was uns im Marketingteam extrem auszeichnet, dass wir gemeinsam an den Themen arbeiten, dass wir gemeinsam versuchen, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, was eine Kabine auszeichnet, weil es funktioniert nur als Team. Man kann nur gemeinsam erfolgreich sein. Ich bin auch davon felsenfest überzeugt, dass das in einem Unternehmen genauso ist. Und da muss ich sagen, dass das sehr, sehr gut funktioniert bei uns.
Und das Ganze natürlich auch international, muss man sich vorstellen, ne? Bei Continental 505 Standorte in 56 Ländern, mehr als 200.000 Mitarbeitende. Was ich mir ja gerne vorstelle, ist, wie die Jungs in einer Vereinsmannschaft aus völlig unterschiedlichen Ländern in der Kabine, beim Training oder im Spiel miteinander sprechen. Sandro, ich kann mich erinnern, Volker Finke, ehemaliger Trainer, etwas länger her beim SC Freiburg, hat immer gesagt, ich hole immer 2, 3 aus einem bestimmten Kulturkreis, damit die miteinander überhaupt stattfinden können in einer bestimmten Stadt. Wie funktioniert das bei euch oder wie hat das bei dir funktioniert in der Kabine und in der Karriere?
Wenn man sich jetzt anschaut, dass wir natürlich auch in der Gesellschaft gewisse Probleme haben mit Integration, mit einem Einschulen sozusagen oder Einbürgern in unsere Werte, in unsere Abläufe, das ist in der Fußballmannschaft viel, viel einfacher. Und vielleicht ist es auch in der Gesellschaft viel, viel einfacher, weil in der Fußballmannschaft ist es wirklich völlig wurscht, wo du herkommst, wie du ausschaust, ob du die Sprache sprichst oder nicht. Das ist viel schneller und ehrlicher und anders, die Integration bei Mädels und Jungs, wirklich. Ich habe in Fußballmannschaften gespielt, da waren Araber, waren Israelis beispielsweise. Bei Hertha hatten wir einen Israeli, ich glaube sogar zwei, oder bei Kaiserslautern hatte ich zwei israelische Mitspieler. Und das ist halt dieses Signal, warum ich unseren Sport so schön finde, neben dem, dass es auch Spaß macht, dieser Kugel hinterher zu laufen und gewisse Erfolgserlebnisse so schön sind, vielleicht sogar auch mal eine Niederlage wertvoll sein kann, ist das, glaube ich, der entscheidende Faktor, dass man zeigt, egal, wo du herkommst, egal, wie viel Geld du hast oder wie der Background ist, wir machen eine Sache und die können wir gemeinsam machen und gemeinsam Spaß haben und Liebe aussenden auch. Ja. In gewisser Maßen zeigt dieser Sport schon viel Liebe. Natürlich gibt es Momente, wo keine Liebe zeigt, weil da, wo viele Menschen irgendwas machen, gibt es auch Idioten, definitiv. Und die gibt es bei uns im Sport genauso, auf dem Platz, außerhalb des Platzes. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich für mich das Schönste an dem Sport.
In meiner Fernsehzeit war der schönste Claim über Fußball aus Liebe zum Spiel.
Ja, und das trifft es echt perfekt. Und deswegen ist es ja so ein Magnet für viele Leute, weil einfach diese Leidenschaft da ist von Kindesbeinen an, wie Philipp gesagt hat, Fußball und bis heute in irgendeiner Verbindung stehst du zu dem Sport.
Bis jetzt haben wir ja sehr mit Blick auf den DFB als Sportverband und Continental als Unternehmen diskutiert. Wenn wir den Blick jetzt mal weiten, welche Gemeinsamkeiten gibt es ganz allgemein zwischen Profisportlern und Menschen, die in ganz normalen, in Anführungszeichen, Unternehmen arbeiten?
Ja, wenn du den Profifußballer oder den Profisportler nehmen willst, ist der natürlich erstmal ein Angestellter von einer Organisation, von einem Verein und muss erstmal seine Arbeitsleistung da anbieten und im perfekten Fall im absoluten Leistungsmodus, im Höchstleistungsmodus. Und das unterscheidet einen Arbeitnehmer wahrscheinlich beim Fußball nicht von einem anderen Arbeitnehmer. Der große Unterschied ist es natürlich, dass du oftmals eine gewisse Leistung nicht auf Knopfdruck bekommst. Vielleicht kriegst du das in der anderen Arbeit etwas einfacher. Und natürlich, dass die Öffentlichkeit teilhat in deinem beruflichen Leben. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, dass sich das Außen im Inhalt oft beeinflussen lässt. Sprich, wenn du vielleicht in der Werkstatt mal ein, zwei schlechte Tage hast, ist das vielleicht in der Werkstatt Thema, dass man sagt, hör mal zu, warum hat der Ralf jetzt den Reifen nicht in 60 Sekunden montiert, sondern hat dafür 2 Minuten gebraucht und heute ist er aber schlecht drauf, dann ist das so ein Tag. Im Fußball ist es halt, wenn du 3-mal am Tor vorbeischießt oder 3-mal über den Ball aus und es sind 3 Gegentore, dann ist es natürlich nicht nur Thema für deine Jungs auf dem Feld, sondern ist es Thema für Millionen von Menschen. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass du dann auch angesprochen wirst, beim Bäcker, beim Einkaufen oder Social Media, was die meisten Jungs haben. Und das ist für mich der einzige, für mich wirklich, ich kann alles akzeptieren, was Kritik für mich angeht, der einzige große Negativpunkt ist, wenn du Familie hast, ist natürlich die Kinder, dass die das mitbekommen in der Schule. Also das ist hart, muss ich ehrlich sein. Ich kann mit allem umgehen, mit den Jahren viel gelernt. Ich kann nicht umgehen oder ich kann schwer damit umgehen, wenn meine Kinder mir dann berichten, keine Ahnung, wir hatten jetzt 2 Länderspiele im November, die nicht gut liefen gegen Türkei und Österreich. Und dann lesen die natürlich auch die Mitschüler oder andere in der Schule und dann heißt halt, ja, der Papa wird bald rausgeschmissen, ja. Und das, dann kommt dann der Kleine oder meine Tochter und dann ist es natürlich schon, was antwortest du da? Da kannst du ja nicht so locker flockig antworten, ist mir doch wurscht so, sondern du versuchst ja da Argumentationen zu finden, warum jemand sowas sagt, warum das so ist. Das ist das Einzige, was mir schwerfällt. Und das ist wahrscheinlich der große Unterschied zu einem normalen Arbeitnehmer. Andererseits ist der Druck, wenn ich das noch anfügen darf, für Philipp in seiner Position wahrscheinlich ähnlich wie für Trainer, weil du musst auch performen mit deiner Truppe. Wenn die Zahlen nicht stimmen, gibt's auch Ärger. Also der Druck ist nicht nur im Fußball hoch, sondern auch in der freien Marktwirtschaft sehr, sehr, sehr hoch.
Ist bei dir auch?
Und klar gibt's immer wieder Situationen, wo wir auch Druck haben, wo wir einfach Deadlines haben, wo wir dann auch liefern müssen. Aber ich glaube, der große Unterschied ist wirklich, dass wir einfach nicht diesen öffentlichen Druck haben, dass wir nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wenn da mal was in die Hose geht, dann spricht man das bei uns im Unternehmen offen an und dann werden die Themen auch besprochen. Dafür haben wir eine sehr, sehr gute und offene Feedback-Kultur. Aber klar, wenn die Öffentlichkeit dazukommt, dann ist das, glaube ich, schon nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass es einfach viele Gemeinsamkeiten gibt. Wir hatten ja auch schon ein paar Dinge angesprochen, die vor allem Continental und den DFB verbinden. Und das sind, glaube ich, Themen wie diese Gewinnermentalität. Und ich glaube, jeder in seinem Beruf geht jeden Tag hin, um für sich die beste Leistung zu bringen. Ich kenne niemanden, der morgens aufsteht und sagt, heute gehe ich mal zur Arbeit und gebe nicht mein Bestes. Und ich glaube, diese Einstellung, die muss jeder mitbringen. Aber klar, es ist im Fußball dann eine Herausforderung, weil es geht dann um 90 Minuten. Das Spiel wird angepfiffen und dann muss man da sein. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wo viel dazugehört, die Vorbereitung auf so ein Spiel. Und ich glaube, da hat man bei einer 40-Stunden-Woche ein bisschen mehr Flexibilität und man kann sich eher mal einen schlechten Tag erlauben oder lieber eher mal ein bis zwei schlechtere Momente an einem Arbeitstag erlauben, als dann vielleicht 90 Minuten Fußball.
Wir haben über öffentlichen Druck, über diese öffentlichen Auswüchse gesprochen, die in der Tat bisweilen total heftig sind, gerade auch über soziale Medien. Aber lass uns mal so in den Kern des Fußballspiels mal kurz
kommen. Darf ich einhaken?
Gerne.
Mir ist schon wichtig, weil es gibt viele Kollegen, ich kann es nicht hören und ich möchte es auch nicht hören, dass ja weil öffentlich und weil viel mediale Berichterstattung und negativ. Das sind schon alles Themen, die da sind, aber wenn das nur negativ bleibt in einem gewissen Rahmen, dann ist es so. Da muss man das akzeptieren, weil dafür hast du natürlich auch monetäre Vorteile. Weil wenn es keinen interessieren würde, würdest du auch viel weniger Geld verdienen. Und das ist einfach so. Und wenn ein Verein weniger Aufmerksamkeit generiert, hat er weniger Sponsoring-Einnahmen. Es ist, das eine geht schon gewissermaßen einher mit dem anderen. Immer auf einem Niveau, nie unter der Gürtellinie, das ist wichtig. Aber man kann nicht nur eine Seite haben. Man kann nicht nur quasi schöne Momente im Stadion haben. Ja, die Fans lieben einen und viel Geld verdienen und das andere ist komplett weg.
Wohin ich wollte, ist einfach, wenn wir mal jetzt diese ganze Öffentlichkeit ein bisschen wegnehmen, wenn wir einfach zum Spiel kommen, wie geht ein Sandro Wagner mit einer Niederlage um? Also wenn irgendwas total schief gegangen ist auf dem Platz.
Ja, man entwickelt sich. Sicherlich war das früher noch emotionaler. Ich habe, glaube ich, mal... jetzt kann wieder, man macht einfach dumme Sachen.
Wolltest du was erzählen?
Ja, ich erzähle das auch gleich, das will ich gar nicht an den Tisch klären. Ich wollte mir nur eine gute Formulierung gefehlt, aber jetzt habe ich sie. Ich habe mal im Pokalfinale mit Bayern die Medaille, weil wir Zweiter wurden, glaube ich, ins Publikum geworfen. Ja, sowas macht man einfach nicht. Aber ich kann schwer mit Niederlagen umgehen, weil ich immer gewinnen will. Aber das will ich natürlich jetzt nie wieder machen. Und das sind einfach Themen, wo du dich auch entwickelst. Das heißt, wie geht man mit der Niederlage um? Wie gehe ich damit um? Früher sicher emotionaler als jetzt. Man ärgert sich trotzdem, aber jetzt ist man nur noch im Inhalt. Ich versuche einfach im Inhalt zu bleiben und fragen, warum, wieso, was kann man machen. Aber, und das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, und das wurde mir gespiegelt, weil du ja eingangs gesagt hast, in Haching war das ganz ordentlich. Im Inhalt bleiben tut der Mannschaft sehr gut. Sprich, wenn wir gewinnen, sind wir nicht die Größten. Wenn wir verlieren, sind wir nicht die Blödsten. Und wenn du im Inhalt bleibst, bei deiner Philosophie, dann ist es okay, dann sind diese Auswüchse nach oben und unten nicht so groß. Ja? Dann denkst du dir, okay, eigentlich sind wir auf einem guten Weg, aber der hat halt über den Ball gehauen, weil der einen schlechten Tag hatte. Aber wenn ein Spieler mal nicht so performt oder zwei, drei, kann aus verschiedensten Gründen sein, kann auch sein, dass familiär mal was nicht passt, was das Normalste der Welt ist, sind denn keine Roboter, dann ist diese Leistung nicht, aber deswegen ist nicht alles in Frage zu stellen. Ich hatte sehr viele Trainer, die nach schlechten Spielen, nach Niederlagen alles umgeworfen haben. Ja, und nach guten Spielen war wieder alles gut, obwohl die Woche auch nicht gut war, obwohl wir nicht gut trainiert haben. Und das gibt dir einfach als Spieler auch, da folgst du dem Leader nicht sozusagen, weil du sagst, das gibt's ja jetzt nicht, nur weil die nach außen sagen, das ist gut, aber es war gar nicht gut. Also du musst deiner Philosophie und Weg treu bleiben, dann glaube ich, das machen auch die großen Trainer. Die lassen sich nicht großartig beeinflussen von Spielen, dem ihre Philosophie und dem folgen sie.
Philipp, wenn bei dir im Job was mal nicht optimal läuft, welche Strategien hast du dann, um mit diesen Herausforderungen, Niederlagen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen?
Ich glaube, da hat mich der Sport einfach sehr geprägt und für mich hilft einfach immer der Austausch und mich dann auch selber zu reflektieren, aber auch einfach von Kollegen nochmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen, weil oft Leute, die dann nicht in dieser Situation sind, die schauen von draußen halt anders auf diese Situation drauf und oft relativiert es auch gewisse Dinge, weil ich glaube, es gibt ja dieses Sprichwort, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ich glaube, manchmal ist man so in seiner Bubble dann gefangen und man sieht das Problem und denkt schon an Folgeprobleme und macht so ein Problem viel größer, als es eigentlich ist. Und da hilft es mir einfach, mich viel mit meinen Kollegen auszutauschen, die dann auch schon einfach ein bisschen mehr Erfahrung haben, die schon länger in diesem Themenbereich arbeiten. Und bisher, muss ich sagen, ist dann auch eine Erfahrung, dass es für alles eine Lösung gibt. Und es geht immer weiter, man findet immer wieder neue Wege. Und wie gesagt, da hat mich der Sport einfach sehr geprägt. Ich bin da wirklich auch ein Teamplayer. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Gemeinschaft. Da glaube ich, dass man gemeinsam einfach viele Lösungen findet und mehr Lösungen findet. Und ich glaube, dass es dann auch gut ist, was Sandro gerade gesagt hat, immer auf einer inhaltlichen Ebene zu arbeiten, versuchen ein Stück weit auch mal Emotionen rauszunehmen. Und Ja, dann gibt es für jede Frage, für jedes Problem auch eine Antwort.
Ja, so ein bisschen Umgang mit Druck. Das ist ein spannender Punkt. Sandro, als du im September 2023 als Co-Trainer losgelegt hast, gab es Aufbruchsstimmung um die Nationalmannschaft. Dann kamen diese beiden Enttäuschungen gegen die Türkei und Österreich mit den türkischen Fans im Berliner Olympiastadion, die diesen unglaublichen Lärm gemacht haben. Dann die beiden überzeugenden Siege gegen Frankreich und die Niederlande. Wie seid ihr als Trainerteam und als Mannschaft mit dem Druck umgegangen, vor allem nach diesen beiden Spielen gegen die Türkei und gegen die Österreicher?
Ja, erstmal glaube ich, ist es ganz, ganz entscheidend, dass du die Situation bewusst wahrnimmst. Ich habe nach dem Spiel, ist natürlich viel Emotion, ich habe nur zu den Jungs gesagt, speichert diese Emotionen von dieser Niederlage. Schaut euch ganz genau an, wie die Leute schauen, das eigene Team, wie die schauen, die gegnerischen Team, wie die schauen, wie sie feiern. Und wenn du das speicherst, so eine Niederlage, und das ist für mich in meinem Leben, habe ich 8 Milliarden Mal mehr gelernt durch aus Niederlagen als aus erfolgreichen Situationen. Und für mich ist eine erfolgreiche Bewältigung immer speichern und hier drin haben, wie Treibstoff. Und diese Niederlage in Österreich, diese Niederlage gegen die Türkei, die übrigens absolut überflüssig war, weil wir führen, wir müssen es 2-0 machen, 3-0 machen. Da habe ich die ersten 10, 15 Minuten vom türkischen Publikum übrigens nichts gehört. Das mal so kam beiläufig. So. Die kamen natürlich dann mit, und dann war das auch völlig okay, dass sie feiern. Und es war aber für uns einfach schon ein Schlag ins Gesicht, im eigenen Stadion in der Hauptstadt dann so geschlagen zu werden als deutsche Nationalmannschaft. Und das tut weh, aber wir haben es offensichtlich erstmal gehe ich gleich darauf ein, geschafft, es zu drehen in Treibstoff. Und ich habe auch zu Julian gesagt, oder wir haben alle gemeinsam gesprochen, das ist auch, glaube ich, elementar in der Konstellation, dass es im Endeffekt sogar gut war, diese 2 Niederlagen. Es hört sich so blöd an, aber wenn du die Spiele irgendwie noch ein Unentschieden holst oder gewinnst, dann würdest du vielleicht jetzt für die nächsten Wochen, Monate nur kosmetische Korrekturen machen im Kader oder in Abläufen. Und wir haben alles auf Null gesetzt und hinterfragt. Wir sind da neu reingekommen in ein Konstrukt, hatten 8 Trainingseinheiten vor den 2 Spielen in Summe mit USA, Mexiko und Türkei und Österreich. Das heißt, wir hatten gar keine Zeit, was zu entwickeln. Und wir haben dann über die Monate echt mal Zeit gehabt, uns zu überlegen, wie wollen wir spielen und was sind die Typen, die das verkörpern und was zeichnet uns Deutsche eigentlich aus von der Spielart und Spielweise. Und glaube ich, haben dann ordentliche Schritte gemacht, die dann jetzt dazu geführt haben. Aber das ist wirklich nur ein Schritt. Das waren jetzt 2 Freundschaftsspiele, wo wir es geschafft haben, den Leuten zu sagen, wir sind da, wir wollen gemeinsam angreifen. Slogan, das ist unser Ding.
Aber es war eine Revolution. Ja. Es war eine Revolution, nicht fußballerisch, ja. Spielerisch, aber es war eine Revolution in Anführungszeichen, die Zusammensetzung des Kaders. Ja. Wer hat die Initialzündung gegeben? Ist das aus euch herausgekommen oder hat da irgendeiner gesagt, Freunde, wir müssen jetzt müssen wir einfach mal hier Tabula Rasa machen?
Alle gemeinsam, tatsächlich alle gemeinsam. Das Trainerteam oder Rudi Völler, aber auch ein Andi Rettig oder Bernd Neuendorf, das ist wirklich ein gutes Team. Das hat sich da auch gefunden. Ich glaube, das ist auch eine wilde Zusammenstellung so, wenn das jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, Neuendorf, Rettig, Völler, Nagelsmann, verrückt, Wagner, da hätte schon, ja, und morgen kommt der Osterhase. Aber bisher macht es einfach Spaß, weil jeder was anderes reinbringt. Und ich habe euch gesagt, für mich ist die Basis, hungrig zu sein. Und das ist das Elementarste in der Nationalmannschaftskader, nicht zu schauen, wie ist der in 2 Jahren, wie ist der in 4 Jahren, sondern zu schauen, wie ist der heute? Hat der Bock auf diese Aufgabe? Zerreißt er sich? Sieht er wirklich nur die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft im Vordergrund? Und wirklich nur die Leistung, dass wir performen und nicht Marketinggründe, nicht ich kann jetzt da 80 Länderspiele haben und nicht ich krieg dann den Vertrag im Verein. Das sind alles Sachen, die automatisch on top kommen. Wenn wir gut performen, haben wir jetzt gesehen, jeder profitiert. Jeder profitiert und das muss in die Köpfe rein, ist gerade ganz gut in den Köpfen und jetzt müssen wir wieder alles auf Null wieder hungrig sein und dann starten wir von Tag 1 in Weimar mit einer guten Vorbereitung und hoffentlich können wir Erfolg haben. Aber der Erfolg, den kannst du auch nicht bemessen wir können jetzt da nicht rausgehen und Parolen raushauen, wir wollen Weltmeister und Europameister werden, sondern wir müssen einfach nach den letzten Jahren demütig sein. Wirklich, ein Fußballspiel gewinnen gegen Schottland ist die alleroberste Aufgabe. Und dann regenerieren wir uns, Sauna oder Eisbecken, und dann gehen wir weiter. Und dann wollen wir das nächste Fußballspiel gegen Ungarn gewinnen. Und das sind die Schritte. Keine großen Ankündigungen. Das ist mir ganz wichtig. Und solange ich da dabei bin, werden wir das auch nicht machen.
Philipp, Hunger und Mut. Wie mutig sollte man in einem Konzern sein, wie es bei Continental der Fall ist?
Ich glaube, Mut ist immer wichtig. Gerade wenn es darum geht, innovativ zu sein, vielleicht mal neue Ideen umzusetzen, da gehört auch immer ein gewisser Mut dazu. Und ich glaube, nur wenn man mutig ist, dann kann man auch den nächsten Schritt gehen. Wichtig ist, glaube ich, auch immer, dass man auch eine entsprechende Fehlerkultur hat, weil wenn man mutig ist, dann werden auch einfach mal Fehler passieren und dann ist die Frage, wie geht vielleicht auch ein Vorgesetzter oder ein Trainer mit so einem Fehler um? Und ich glaube, da gibt es auch wieder viele Gemeinsamkeiten. Wenn ich jetzt einen Trainer habe oder einen Jugendtrainer habe, der seinem Spieler immer wieder verbietet, mutig zu sein, ins 1-gegen-1 zu gehen oder den tödlichen Pass zu spielen, weil er jedes Mal, und dann kriegt er jedes Mal das Feedback, spiel den Ball ab, geh nicht ins Dribbling, geh nicht ins 1-gegen-1. Ich glaube, dann werden wir diese Spieler nicht weiterentwickeln. Klar ist dann die Aufgabe eines Trainers, dem Spieler das notwendige Werkzeug an die Hand zu geben, vielleicht beim nächsten Mal im 1-gegen-1 erfolgreicher zu sein. Und ich glaube, so ist es in einem Unternehmen auch. Und da bin ich froh, dass ich bei Continental arbeite, weil wir wirklich eine sehr, sehr positive Fehlerkultur haben. Aber dass man auch jungen Kollegen, jungen Mitarbeitern, die vielleicht noch nicht die Erfahrung haben, die Möglichkeit gibt, sich auch mal auszuprobieren, vielleicht mal einen neuen Weg zu gehen. Und ich glaube, so kann man auch nur innovativ und erfolgreich sein. Und wenn dann mal was schief läuft oder nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, dann geht es darum, das zu reflektieren. Kriegt man auch oft Feedback und dann macht man es beim nächsten Mal anders und besser. Und ich glaube, auch da gibt es wieder sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen einem Unternehmen und einer Mannschaft.
Also ohne Mut keine Innovation, keine guten Ideen, und Innovationen sind ja für euch, Mobilität der Zukunft ist ja immer so ein wunderbares Stichwort, eine ganz wichtige Geschichte. Lass uns mal ein paar Lifehacks da hernehmen. Habt ihr Tricks, um mit Frust umzugehen? Was hilft? Was macht den Körper wieder frei und den Kopf auch wieder frei?
Schokolade fressen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe keine klassische Frustbewältigungsstrategie. Das ist so individuell, finde ich.
Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr individuell, aber ich muss sagen, mir hilft Sport machen, einfach mal frische Luft, eine Runde laufen gehen, vielleicht noch mit einem Freund, der nicht aus dem Unternehmen kommt, der nicht aus dem Fußball kommt, sich einfach austauschen. Und für mich ist einfach auch die Familie ein ganz, ganz wichtiger Anker. Wenn ich zu Hause bin, dann kann man einfach alle Dinge auch mal nach links und rechts schieben. Ich glaube, das sind so zwei Punkte, die für mich auf jeden Fall gut funktionieren. Aber Sandro hat es gesagt, es ist sehr, sehr individuell und jeder muss da seinen eigenen Weg finden.
Und wenn es mal so richtig kracht, egal ob auf dem Platz oder auch im Büro, je nachdem, wie löst man solche Situationen am cleversten auf?
Handy aus und abtauchen. Nein, natürlich auch, kommt darauf an, mit wem man Krach hat. Mit der Frau Handy aus und abtauchen ist schwierig, muss sie irgendwo im Keller verstecken. Aber ich glaube, das ist auch eingangs gewesen, klare Kommunikation und ehrliches Ansprechen. Und wenn wir das überall machen, auf allen Ebenen, glaube ich, hätten wir ein Stück weit weniger Probleme, global gesehen, wenn wir uns einfach an einen Tisch setzen und sprechen. Und das ist schon vor Tausenden von Jahren gewesen, wird auch in Tausenden Jahren so sein. Und das ist auch wieder, wenn wir so wollen, Übertrag auf Fußball. Wenn ich mit Hermann Gerland, Peter Hermann, das sind ja schon Legenden im deutschen Fußball, Hermann Gerland gestern erst wieder gesehen am Sportplatz. Also das ist einfach, das sind Weisheiten, die junge Generation belächelt vielleicht die ein oder andere Weisheit, weil sie sehr, sehr einfach rüberkommt, aber eine Belastung und einen Spieler zu belasten und auch dann einen Mitarbeiter zu belasten, zu performen, das sind ja wichtige Dinge, einfach alles reinzuwerfen. Und von dem her, glaube ich, sind das schon Tugenden, die wir immer haben werden.
Ist es bei dir?
Ja, ich glaube auch, dass Sprechen und eine gute Kommunikation immer hilft. Und ich glaube, es ist auch einfach mal wichtig, sich offen und ehrlich die Meinung zu sagen. Da sind wir wieder beim Thema Feedback-Kultur. Und das ist wieder genau gleich. Also auch auf dem Sportplatz, dann fallen da auch mal klare Worte, dann gibt es auch mal eine klare Ansage. Aber manchmal hilft das, um so den Reset-Knopf zu drücken, wieder auf Null zu stellen und sich auch selber wieder so ein Stück weit zu sammeln. Aber ich glaube, Kommunikation ist bei beiden das A und O.
Und da vielleicht einhaken noch, da tut, glaube ich, der Sport extrem gut. Da kann man das auch lernen, Feedback zu geben oder zu kriegen. Wenn du keinen Sport hast und bist dann vielleicht in einem Unternehmen und kriegst dann Feedback oder musst Feedback geben, auch in einer leitenden Funktion, und hast es aber nicht auf dem Sportplatz als natürlich erlebt, in der Kindheit vielleicht oder im jugendlichen Alter, dann ist es anders. Aber wenn du von Anfang an oder egal in welcher Sportart, ja, das war scheiße, anders oder das war nicht gut, besser. Und dann ist es so normal, ah okay, da hat mir gerade gesagt, es war nicht gut, ich muss besser machen. Und wenn du das aber dann irgendwann im beruflichen Alter kriegst, ja, das war jetzt nicht gut, mach's mal besser oder anders oder das auch geben muss, dann ist es nicht so natürlich. Also kann das auch wieder ein sehr gutes Learning sein.
Wichtig ist nur, dass man nicht nur sagt, mach es besser, sondern ein Stück weit auch das Wie mit an die Hand kriegt. Und auch das ist wieder Unternehmen und Trainer gleich. Also man muss schon sagen, wie man es dann auch besser machen kann. Aber ich glaube, das hilft einfach für die Entwicklung auch im Umgang mit Kritik und mit Feedback.
Sandro, mit klarer Kante und auch deutlichen Worten macht man sich ja nicht unbedingt nur Freunde. Als TV-Experte warst du ja auch bekannt für sehr klare Aussagen. Und da kann es dann schnell mal passieren, dass sich auch so ein bisschen so ein Shitstorm aufbaut und so weiter. Wie bist du damit umgegangen?
Habe ich zum Beispiel überhaupt gar keine Probleme. Ich mag es nur nicht, wenn was rausgezogen wird und dann in den falschen Kontext gebracht wird. Das ist Quatsch. Aber wenn wir zum Beispiel hier sind und reden, ja, ich mache mir jetzt gar nicht so viel Gedanken. Ich habe mir das Skript auch nicht vorher durchgelesen oder Fragen, möchtest du irgendwie wissen, um was es geht? Sag ich, nein. Ich weiß, Kontinental und wir sprechen über das Leben und dann brauche ich mich nicht vorbereiten. Und dann haut man natürlich vielleicht mal einen flapsigen Spruch raus. Ja, oder man sagt irgendwie sowas, wie wenn wir jetzt zu Hause zu dritt sitzen würden. Das ist schon mein Anspruch, einfach so zu sein, mit dem Wissen, dass natürlich dann auch Gefahr lauert, dass mal, wenn das jetzt jemand anhört, kann auch sein, dass ich jetzt, weiß gar nicht mehr, was jetzt die letzten 60 Minuten oder wie lange wir hier sitzen gesagt haben, da kann ja schon sein, dass er eins rauszieht und das ins Negative, sag ich mal, gedreht wird, möglicherweise, okay? Aber wenn ich die ganze Zeit mich daran oder daran denken würde und demnach handeln würde, dann würde ich mich nicht wohlfühlen, dann wäre ich nicht ich, dann wäre ich vielleicht erfolgreich ist immer so ein Spruch, aber, oder vielleicht wäre ich in Anführungszeichen nicht so erfolgreich in meinem Weg, wenn ich das machen würde. Und Shitstorm, das ist zum Beispiel ein Thema, das nicht greifbar ist. Wenn du dann, keine Ahnung, ein Sportmoderator oder wenn ihr was sagt, ja, oder Kommentator,
Es wird dich nie jeder lieben, es werden dich viele lieben und manche mögen dich nicht.
Wenn du jetzt sagst, gab ja Kollegen von dir, die haben da mal was gesagt, einen Spruch, und dann ist der vielleicht von 100 Leuten sagen dann 3 oder 4 was Negatives. Die anderen 97 oder 96 sagen, ja, lustig oder, mein Gott, jetzt auch nicht so schlimm. Aber die 3 werden dann aufgegriffen und das ist der Shitstorm und das kann ich nicht ernst nehmen. Wenn dann wirklich eine hohe Prozentzahl negativ ist und dann sagt, okay, das geht gar nicht, ja, dann ist es was anderes. Aber da musst du es unterscheiden. Aber das wird oftmals nicht unterschieden, ob das 3 sind oder ob das 98% sind. Und das ist ein Riesenfaktor und deswegen tue ich mich schwer mit Shitstorm und so weiter.
Du gehörst bei LinkedIn mit mehr als 55.000 Followern definitiv zu den erfolgreichsten Influencern.
Boah, das ist Wahnsinn, ist so. das wollte ich immer mal werden.
Warum machst du LinkedIn und nicht Insta oder TikTok? Da sind ja viele andere Fußballer unterwegs. Das war ja dann eine strategische Entscheidung. Du hast ja überlegt oder irgendeiner hat dir das gesagt und du hast gesagt, mache ich.
Sehr gute Frage. Weiß gar nicht, ob ich das richtig beantworten kann. Also so Instagram und mein Sohn hat mir jetzt vorgestern verraten, dass er TikTok auf dem Handy hat. Kann da zwar nichts machen, aber er kann sich das irgendwie anschauen. Das ist nichts für mich. Das möchte ich nicht da in Verbindung gebracht werden und mich da zeigen. LinkedIn ehrlicherweise, so wie es mir transportiert wurde und wie ich das auch wahrnehme, ist einfach eine Plattform, wo du dich beruflich austauscht, wo du quasi sagen kannst, für was für Werte du stehst oder was du machen möchtest und du siehst auch, ey, der andere macht es auch so und es ist viel viel inhaltlicher und weniger Müsli-Rabattcode zu sehen und was macht er jetzt im Urlaub und wie stelle ich mich besonders toll hin. Das ist ja das, was mich abschreckt, einfach dieses, ja, wie viele Leute haben denn wirklich Probleme, ich will jetzt gar nicht ins Psychische reingehen, aber Probleme mit ihrem Alltag, weil sie die ganzen schönen Bilder im Internet sehen, aber die halt absolut gefaked sind. Und LinkedIn mag sein, dass da auch was so abgelichtet wird, wie es nicht ist, aber so wie ich das interpretiere und wahrnehme, ist es einfach ein cooler Austausch von Unternehmen, von Menschen, wo man einfach sieht, okay, aus einem anderen Bereich, vielleicht Continental, wird man angeschrieben und sagt, hey, ich mache das übrigens so in meiner leitenden Position, wäre das mal was für dich als Trainer in der leitenden Position, darauf habe ich Bock. Und da ist LinkedIn für mich bisher in den letzten Monaten top.
Definitiv inhaltlicher, gar keine Frage. Lass uns mal ein bisschen zurückkommen auf den Platz oder auf deine Arbeit im Moment als Assistent von Julian Nagelsmann, als Partner von Julian Nagelsmann. Bei den Trainingseinheiten und Spielen der Nationalmannschaft fällt auf, dass du extrem viel kommunizierst. Haben wir auch gesehen, alle, die es am Fernsehen gesehen haben. Ich habe es aus der Nähe gesehen, in Frankfurt und auch in Lyon, wie du dann mit Nagelsmann zusammenarbeitest. Ich erinnere mich aber auch an eine Szene, in der du Niklas Füllkrug so richtig heiß gemacht hast. Was sagst du in solchen Situationen zu den Spielern? Weißt du das noch?
Weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ist jetzt kein Jogi Löw-Spruch zu Mario Götze, du wirst jetzt unser Held oder irgendwie, oder du siehst das nicht, nee. Ehrlicherweise sind das ja Kommunikationen und Interaktionen, die über Tage, Wochen passieren. Also wenn man Füllkrug will, dann habe ich jetzt auch, als es nicht so lief, vor ein paar Wochen einfach Gespräche geführt und versucht, ihm zu helfen. Und dann ist es einfach ein Faden, den man fortführt. Ich glaube, wenn man mal so jetzt ins Fußball reingehen will, ich bin kein klassischer Co-Trainer. Das kann ich auch nicht so klassisch. Also
ich glaube auch, dass es fühlt sich an, als ob da zwei Chefs unterwegs sind.
Ja, das nicht. Julian ist der Chef. Das muss schon. Nein, klar, das ist der Cheftrainer. Er muss auch seinen Kopf hinhalten am Ende. Also er trägt die Entscheidungen, aber
so viel cool auf Augenhöhe. So viel anders wie beispielsweise bei Klinsmann und Löw, da hatte man auch eine ähnliche Wahrnehmung von draußen, in Anführungszeichen, dass da zwei auf Augenhöhe sind.
Ja, also das ist ja erstmal, muss man ja erstmal immer den Cheftrainer loben, dass er das zulässt. Das lassen auch nicht viele Cheftrainer zu, einen Co-Trainer wie mich zu haben, zu holen. Du weißt ja schon, was du da einkaufst, mehr oder weniger. Also das ist jetzt keiner, der dann quasi die Hütchen alle 3 Meter aufstellt und den Ball reinspielt. Also schon meine Meinung und sehe schon das große ganze Bild, wie ich es haben möchte. Und da ist es top, mit Julian zu arbeiten. Julian ist in seinem Bereich eine Koryphäe. Also wer in dem Alter, er ist 3 Monate älter als ich, schon so viele Erfolge gefeiert hat als Trainer. Der ist 36 Jahre alt, ist Bundestrainer, war Bayern München Trainer, Leipzig Trainer, Hoffenheim Trainer. Das ist einfach beeindruckend. Und mir macht es total Spaß. Ich kenne ihn, seitdem wir 14, 15 Jahre alt sind. Wir haben früher nur 19, ich bei Bayern, er war 60, beim falschen Verein gegeneinander gespielt. Er war dann mein Trainer in Hoffenheim, jetzt sind wir Partner. Also das ist schon eine lustige Kombination, wenn ich das so sagen darf.
Aber ihr seid schon verschiedene Typen.
Du bist schon
strukturierter, kann man das so sagen?
Boah, das kann ich nicht so sagen, weil sonst kriege ich Ärger mit Julian. Nein, also wir sind schon verschieden, aber das ist ja das Schöne, da sind wir doch wieder beim Thema, was der eine vielleicht nicht ganz so gut kann, im einen Bereich kann der andere vielleicht ein bisschen besser, und das ist ja das Coole, dass man das dann zusammenlegt und ein gutes Ergebnis bekommt.
Sandro, gibt es Vorbilder, die deine Arbeit als Trainer besonders beeinflussen? Also hast du irgendwie einen, wo du sagst, oder zwei, wo du sagst, da guckst du dir viel ab?
Ich tue mich schwer mit Personen, die dann so ein Vorbild sind, aber es gibt natürlich Fußballtrainer, die es richtig gut machen, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, der macht es so cool und das ist ein Vorbild. Nee, das nicht. Also eher nehme ich mir von jedem irgendwas raus, wo ich sage, das ist gut bei dem, das ist gut bei dem, aber auch das können
auch
andere.
Ganz sicher der beste Weg wahrscheinlich.
Ja, aber mich faszinieren eher Menschen, egal in welcher Position die sind, die positiv sind, die Liebe aussenden und die auch eine gewisse Dankbarkeit haben. Das beeindruckt mich immer, wenn ich Menschen sehe, und das egal wirklich in welchem Bereich, die dankbar sind. Das ist nämlich das größte Gut, dankbar zu sein für das, was man hat, und das beeindruckt mich.
Philipp, Vorbilder bei dir, oder gibt es sowas nicht, wenn du auf deine berufliche Karriere guckst?
Nee, tatsächlich habe ich für mich jetzt nicht das eine Vorbild. Ich muss sagen, als Trainer, klar, da hat mich das Jahr unter Daniel Stendel in der U19 damals schon sehr geprägt. Da habe ich einfach super viel gelernt und super viel mitgenommen, aber ansonsten versuche ich gerade in meiner beruflichen Karriere einfach meinen eigenen Weg zu gehen und meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Es gibt da jetzt nicht das eine Vorbild. Bisher bin ich da immer ganz gut mit gefahren. Ich plane jetzt auch nicht meinen Weg schon 5 Jahre im Voraus, sondern ich gucke immer, was passiert, und es ergeben sich immer wieder Möglichkeiten, Türen gehen auf, und dann geht es für mich darum zu entscheiden, gehe ich durch die Tür durch oder gehe ich noch nicht durch die Tür durch und warte auf die nächste Tür. Und bisher bin ich damit immer gut gefahren, und von daher ist das auch wichtig für mich, dass ich mich auf mich selber konzentriere und da meinen Weg mache.
Mir hat er vorhin gesagt, er will Marketingvorstand werden in 3 Monaten.
Ah ja, ist das? Klarer Karriereplan.
Wir wollten das doch irgendwie sagen.
Können wir wieder rausschneiden.
Ihr seid beide Trainer. Ihr wisst, wie man Menschen begeistert und motiviert. Sandro, du hast Nachwuchsspieler gecoacht, Vereinsspieler in Unterhaching und jetzt eben die ganz großen Nationalspieler. Nutzt du unterschiedliche Tricks und Techniken zur Motivation?
Nee, ich glaube, man kann motivieren oder man kann es nicht. Weil selbst wenn du da irgendwas im Internet siehst, keine Ahnung, war eine coole Doku vor 2, 3 Jahren über Arteta, der ein sehr kreativer Trainer ist, aber wenn du das dann einfach abkupferst und dir holst und dann versuchst zu sagen, das funktioniert nicht. Man sieht es ja jetzt auch wieder, ich habe jetzt von einem U19-Trainer eines großen deutschen Vereins eine Kabinenansprache gesehen, da war die Hälfte von Rocky Balboas Film, und es war eher zum Fremdschämen. Und also das ist Quatsch, wenn du was kopierst. Du bist entweder ein guter Anführer und ein Leader oder du bist es nicht. In meinen Augen. Ich sage immer, ich muss dazu sagen, es ist nur meine Meinung, weiß nicht, ob es richtig ist, aber du fragst mich ja.
Gibt es aus deiner Sicht Gemeinsamkeiten zwischen der Motivation von Spielern und von Mitarbeitern?
Ja, ich glaube, dass auch das ist sehr individuell. Also nicht jeden motivieren die gleichen Dinge. Also wenn ich jetzt an eine Kabine denke, dann und momentan laufen ja auch mal ganz viele Videos, wo die Trainer dann laut Musik anmachen, im Kreis stehen und eine sehr laute Ansprache halten. Ich glaube nicht, dass das jeden Spieler immer unbedingt motiviert oder abholt. Ich glaube auch, das ist sehr individuell zu betrachten. Aber ich glaube, dass für alle Menschen das Thema Wertschätzung und Dankbarkeit sehr, sehr wichtig ist und motivierend ist. Und wenn man in einem Unternehmen oder in einem Sportverein immer wieder Wertschätzung für das erfährt, was man macht und auch eine gewisse Dankbarkeit für das erfährt, was man macht, ich glaube, das ist der tägliche Antrieb, warum man jeden Tag versucht, seine beste Leistung zu bringen. Und ja, für mich sind das ganz, ganz ausschlaggebende Themen.
Mir ist gerade noch eine Parallele zwischen Sportkarrieren und Karrieren in Unternehmen aufgefallen. Es geht ja nicht immer geradeaus. Manchmal muss man Umwege gehen. Sandro, du hast ja schon ein bisschen darüber erzählt, was 2009 U21 Europameister, dann kam schon so ein Stück weit ein Karriereknick. Die Bild titelte damals zu deiner Zeit in Berlin, Hertha-Stürmer muss allein aufs leere Tor schießen. 4 bis 5 Jahre später warst du bei Bayern und Nationalspieler, man sollte also sozusagen nie aufgeben. Ist das auch so ein bisschen ein Lebensmotto, ein Sportlermotto, ein Fußballermotto?
Ja, es gibt viele Mottos, die man ja für sich dann quasi oder die passen würden. Ich muss dazu sagen, 2009 wurde ich Europameister. Ich habe dann noch 5 Spiele in der zweiten Liga für Duisburg gemacht oder 6 Spiele und 5 Tore, also war relativ gut drauf. Und da habe ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen. Und der Kreuzbandriss, der hat mich mal komplett aus der Bahn geworfen, für 2-3 Jahre. Da bin ich noch jung Vater geworden und die Verantwortung, muss ich auch ehrlicherweise sagen, hat mich auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich so ein Verantwortungsbewusstsein gespürt habe als Familienvater und das nicht mehr irgendwie richtig dann einordnen konnte. Also mich hat das überwältigt, so das Papa-Sein. Ist für mich auch bis heute das, wo ich wirklich performen möchte, wo ich ein guter Vater sein möchte. Das ist ja die größte Herausforderung. Die kannst du nämlich nicht irgendwo im Video lernen, sondern die ist sehr, sehr individuell. Und das ist nochmal ein anderes Thema. Aber zu der Bildschlagzeile, die ich sehr, sehr nett fand im Nachgang. 2,5 Jahre später war ich bei Bayern München und 1,5 Jahre später war ich, glaube ich, Nationalspieler. Also es kann dann schon schnell gehen und wenn man das so als Beispiel nehmen möchte, dann, wenn mich das jemand fragt und die Kinder einen fragen, dann sage ich schon, es kann dir keiner irgendwas verwehren. Es kann dir keiner sagen, wie gut und schlecht du bist. Am Ende des Tages bist du es nur selber. Du bist ja nur selber berechtigt, dir selber zu sagen, das kann ich oder das kann ich nicht. Ich habe damals gesagt, einem Mitarbeiter von Hertha, hör mal zu, kein Problem, ich werde Nationalspieler. Könnt mich hier allein aufs Tor schießen lassen, ich werde Nationalspieler. Und dieses hat mich angetrieben, aber der hat dann auch gesagt, zieh mal weiter. Also der hat mir das wahrscheinlich nicht wirklich abgenommen. Und das ist halt banal, aber wenn du hart arbeitest, dann wird das belohnt. 100% wird das belohnt. Vielleicht wird es nicht nach 2 Tagen belohnt, nach 2 Wochen, aber irgendwann wird es belohnt. Danach lebe ich. Ich werfe alles rein. Und ich habe in nichts Erfolg, wo ich nicht alles reinwerfe und Gas gebe. In nichts. Und wenn ich aber alles reinwerfe, dann bisher, toi, 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 hat alles sehr, sehr gut funktioniert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr schon, ob die EM 2024 für uns ein Sommermärchen wird oder gewesen ist. Sandro und Philipp, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. War ja auch mein Heimspiel hier in München und mit dem Thema Fußball. Danke euch für dieses super spannende und total nette Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Danke euch.
Ja. Sehr cool.
Ein großes Dankeschön geht auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr findet diese und alle weiteren Podcast-Folgen nicht nur auf continental-reifen.de, sondern auch bei Spotify, bei den Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine neue Folge und es wird ja neue Folgen geben. Und wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast@media-continental.de. Bis bald und herzlichen Dank.